Ihr geliebten Gottes, schon wieder dürfen wir Gemeinschaft haben und freuen uns daran und darüber. Und ich will erinnern oder fragen, erinnert ihr euch noch an letztes Jahr? Da haben wir über das Saitenspiel gesprochen. Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen, dass also unser Herz im Einklang mit dem Herzen Gottes schwingt. Und das hatten wir damals als Thema, weil es war das Thema vom Eberhard Weber bei der Jugendfreizeit letztes Jahr. Und das hat mich deshalb bei der Jugendfreizeit so begeistert, weil mir schon vor 30 Jahren ein Bruder etwas über dieses Schwingen des Herzens gesagt hat, was ich auch nicht begriffen habe. Und erst mit dem Dienst vom Eberhard Weber wurde mir das wieder lebendig. Und das hat mich dann so gefreut und es war mir wertvoll bis heute. Jetzt aufpassen. Vor 30 Jahren hat mich noch ein anderes Thema beschäftigt. Ist sogar mehr als 30 Jahre her. Ich weiß das ziemlich genau, weil 1994 habe ich meinen ersten Computer bekommen und das habe ich noch von Hand aufgeschrieben. Muss also davor gewesen sein. Und dieses Thema, da habe ich damals als junger Kerl die Paulusbriefe durchforscht und habe mir alle Verhaltensanweisungen, die dort aufgeführt sind, herausgearbeitet. Also Anweisungen wie zum Beispiel, freut euch alle Wege, werdet Nachahmer Gottes, bringt alles zum Wachsen. Und von diesen Verhaltensanweisungen, das traute ich mich jetzt nicht in das Thema für heute reinzuschreiben. Wir hatten ja gestern 3 Fragen. Die Zahl 3 kommt hier wieder vor, aber es sind 300, die wir beim Apostel Paulus finden, sogar noch mehr als 300. Naja, also, wir gucken mal, wie viel wir schaffen. Und jetzt dürft ihr aber mal raten, was dieses Jahr das Thema vom Eberhard Weber auf der Jugendfreizeit war. Das waren Anweisungen und Paragraphen und Ordnungen Gottes. Er hat es dann in Verbindung mit Psalm 119 ausgelegt, der Lebenspsalm unseres Herrn Jesus in seinen Erdentagen. Aber eben auch wieder Anweisungen und Paragraphen und Ordnungen Gottes. Und in Psalm 119 kommt eben zum Ausdruck, wie sehr unser Herr Jesus in seinen Erdentagen darum gerungen hat, an den Ordnungen Gottes festzuhalten, die Verhaltensanweisungen unbedingt zu beachten, die Paragraphen Gottes unbedingt zu befolgen, weil das Beachten und Wandeln in diesen Paragraphen war die Lebensbeziehung Jesu zu seinem himmlischen Vater. Und ja, weil das eben auf der Jugendfreizeit schon wieder ein Thema war, was mich vor Jahrzehnten beschäftigt hat, war es für mich natürlich wieder besonders wertvoll. Und deshalb mache ich gerne Werbung für die nächste Jugendfreizeit und bin selber gespannt. Und deshalb behandeln wir auch heute dieses Thema. Verhaltensanweisung oder Paragraphen Gottes bei Paulus. Davon, wie gesagt, gibt es mehr als 300. Ist ja unmöglich, können wir nicht machen. Noch nicht mal ansatzweise so viel. Aber von diesen 300 habe ich 9 herausgegriffen. Und diese 9 möchte ich uns gerne ans Herz legen. Aber noch mehr ans Herz legen möchte ich euch, dass ihr zu Hause einmal die Paulus, oder auch zweimal oder mehrmals die Paulusbriefe durchlest, durcharbeitet und euch dieses Themas ebenfalls annehmt und euch diese 300 mal zu Herzen fasst. Aber für heute fokussieren wir uns eben auf eine kleine Auswahl. Und ganz, ganz wichtig dabei ist mir, es ist, wie es ist und es bleibt so. Wir sind frei vom Gesetz. Ja? Das ist doch eine Besonderheit des paulinischen Evangeliums. Wir sind nicht mehr unter Gesetz. Die Glieder am Leib des Christus sind frei vom Gesetz. Und diese Freiheit, die wird ganz und gar nicht aufgehoben von den Paragraphen in Psalm 119 und auch nicht von den 300 Paragraphen bei Paulus. Es ist also keinesfalls so, dass wir durch das paulinische Evangelium erst frei gemacht werden vom Gesetz und uns dann ein neues Spezialgesetz aneignen, was nur noch für die Leibesglieder gilt. Bloß nicht. Wer die Paragraphen Gottes bei Paulus als gesetzmäßige oder äußerliche Handlung befolgen will, der handelt eben gesetzlich und ist halt am Ziel vorbei. Es geht hier nicht um Äußerlichkeiten. Tu dies, lass jenes, verhalte dich so und so. Nee, hier geht es um das Wesen. Paulus sagt selber, werdet Nachahmer Gottes, werdet Nachahmer Christi und zeigt uns dann mit diesen Paragraphen, wie eben Gott und Christus ist, was das Wesen Gottes ausmacht und erinnert uns mit diesen Paragraphen, du bist ein Kind Gottes, vielleicht sogar ein Sohn Gottes. Du trägst das Wesen des Vaters in dir und dieses Wesen des Vaters und des Sohnes, das soll in uns und darf in uns zur Ausprägung kommen. Nicht als gesetzliche Handlung, sondern werde so, wie du schon bist. Lass den Christus in dir zur Ausgestaltung kommen. Wir tragen ja zwei Naturen in uns, den alten und eben den neuen Menschen. Und die Paragraphen Gottes, die richten sich nicht an den alten Menschen, dass dieser versuchen möge, besser zu werden. Denn das wäre ja eben gesetzlich, sondern sie richten sich an den neuen Menschen, so bist du und so ist ja dein Wesen, dein neues Wesen und das soll eben wachsen, das soll ausreifen, das soll Frucht bringen. Mit diesem neuen Wesen, mit dem erneuerten Geist soll, jetzt muss ich gucken, Johannes Uhlich, wo sitzt du? Da hinten. Du hast hier vor ein paar Jahren über die Seele gesprochen und hast gesagt, die muss von dem neuen Geist erkauft werden. Das habe ich mir bis heute gemerkt. Die Seele soll vom Geist erkauft werden. Die Seele soll geführt werden. Unter die Zucht des Geistes soll die Seele gestellt werden. Es ist also kein neues Gesetz, sondern einfach ein Aufzeigen. So bist du von deinem Stand her. Nun werde so, wie du schon bist. Dass es keine Gesetzlichkeit ist, das wird uns ja deutlich an unserem Herrn Jesus selber, wie in dem Psalm 119 eben dargestellt. Er hat die Paragraphen Gottes beachtet, ist in ihnen gewandelt, aber eben nicht gesetzlich. Selbstverständlich hat er das Gesetz in allem erfüllt, aber es war sein innerster Wunsch, sein innerstes Wesen, so zu sein, wie der Vater ist und wie der Vater es will, wie der Vater es geordnet hat. Und da lesen wir in den Evangelien ja mehrfach, dass es zwar ein Gesetz gibt, aber Jesus macht deutlich, was mit diesem Gesetz eigentlich dahinter wesensmäßig gemeint ist. Denken wir nur an den Ehebruch, das Gesetz gibt vor, sollst du Ehe nicht brechen und meint damit die Tat, den Vollzug. Und Jesus zeigt das eigentliche Wesen dahinter auf, nicht erst die Tat, nee, allein das Begehren, allein schon der Gedanke, allein das, was im Herzen vor sich geht, das ist gemeint. Und da merken wir sehr schnell, hier wird die Messlatte für den alten Menschen unerreichbar hochgelegt. Weil es eben dem Wesen des Vaters entspricht. Und in diesem Wesen Gottes, da kann der alte Mensch nicht wandeln, das kann nur der Neue. Und der neu gezeugte Geist soll eben nun in unserem Leib der Niedrigkeit die Herrschaft über die Seele ergreifen und die Seele führen. Und wie dieses neue Wesen ist, das ist ja Christus in uns. Das wollen wir nun in 9 Punkten, 9 Paragraphen miteinander betrachten. Warum 9? Weiß auch nicht, warum ich diesmal so das Faible für die Zahl 3 habe. Aber ich habe einen Dreiklang gefunden. 3 Paragraphen, die zusammengehören, die einander bedingen, die einander ergänzen. Man könnte sagen, die zueinander komplementär sind. Und von diesen 3 Klängen habe ich eben nicht nur einen, sondern 3 gefunden. Und deswegen gehen wir auf 9. Der erste Dreiklang, auch wenn das vielleicht erstmal nicht alles zusammenhängt, ich sage es euch mal, die 3 Punkte, 3 Paragraphen, der erste Dreiklang besteht aus der Liebe, aus Kommunikation und aus Orientierung. Wie gehört das zusammen? Der erste Punkt ist die Liebe. Das ist ja das Wesen Gottes überhaupt. Die Liebe zu betrachten ist völlig unerschöpflich, werden wir nie fertig. Aber Gottes Wort fordert uns auf, als geliebte Kinder, werdet nun Nachahmer Gottes und wandelt in Liebe so, wie auch der Christus euch liebt und sich selbst für uns dahingibt als Darbringung und Opfer für Gott zu einem Duft des Wohlgeruchs. Wandelt in Liebe, praktiziert Liebe. Damit ist nicht Sympathie oder Freundschaft gemeint. Hier steht die Agape, die Gottesliebe, die Liebe aus Prinzip. Und auch noch dazu, so wie Christus uns liebt, sollen wir lieben. Unmöglich für das irdene Gefäß, aber wesenhaft für den Christus in uns. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, wie diese Liebe ist, wie sie sich darstellt, was sie ausmacht. Ihr alle kennt den Vers von der Frucht des Geistes aus Galater 5. Und zu dieser Frucht des Geistes hat mal jemand gesagt, das sind gar keine neuen Früchte oder ist auch keine neunfache Frucht, das ist eine einzige Frucht, nämlich die Liebe. Und alles Weitere, was dann kommt, das ist die Darstellung, die Ausprägung, das Ausleben dieser Agape-Liebe. Da heißt es eben, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und dann wirkt sie sich aus in Freude und Friede und Geduld und Milde und Gutheit und Treue und Sanftmut und Selbstzucht. Ich finde, das ist ein nachdenkenswerter Aspekt. Ich will nicht sagen, dass man die Stelle so lesen muss. Ich verstehe sie auch ganz klassisch als neunfache Frucht des Geistes. Aber es mal in diesem Blickwinkel zu betrachten, hat auch gewissen Charme. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Ausrufezeichen. Und wirkt sich aus in Freude und Friede, Geduld, Milde, Gutheit, Treue, Sanftmut, Selbstsucht. Alles Ausprägungen von Gottes Wesen. Was eben auch unser Wesen sein darf, das Wesen unseres neuen Menschen, der Neuzeugung in uns. Und noch einen zweiten Vers zu der Liebe und jetzt wird es ganz praktisch. Paulus schreibt dazu einen ganz einfachen wieder. Ein ganz einfacher, aber auch wichtigen und treffenden Vers. Macht es uns, manchmal blitzt es ja bei Paulus so auf, da sagt er in einem Satz oder Halbsatz, da sagt er etwas köstliche Wahrheiten. Und da sagt er in Epheser 4, Vers 32, werdet aber gegeneinander gütig und im Innersten wohlwollen. Also hier steht werdet. Paulus spricht uns hier alle an und stellt fest, noch sind wir nicht vollendet. Wir sind noch im Werden. Wir sind noch im Wachsen. Obwohl der Christus ja schon in uns lebt. Aber trotzdem werdet gegeneinander gütig und im Innersten wohlwollend. Und das finde ich eben so schön ausgedrückt. Im Innersten. Keine äußerliche Freundlichkeit. Im Innersten wohlwollend. Das dürfen wir uns gerne jeder für sich selbst hinterfragen. Sind wir dem, der gerade neben uns sitzt oder vor oder hinter uns oder unseren anderen Mitmenschen, sind wir da im Innersten dem gegenüber wohlwollend? Keine Fassade, im Innersten, im Herzen und mit der ganzen Persönlichkeit dem anderen wohlwollen, es mit dem anderen wohl meinen, das Wohl des anderen zu suchen, das ist doch ganz praktisch und praktizierte Liebe. Liebe Gottes, die in uns wirksam werden darf. Das soll mal nur der erste Paragraph gewesen sein. Der zweite Paragraph ist das Reden miteinander, kommunizieren, Kommunikation, miteinander reden, einander zusprechen, sich gegenseitig ermahnen, sich gegenseitig ermuntern, sich mitteilen, innerhalb der Familie, untereinander mit den Glaubensgeschwistern, mit Freunden, Kollegen, mit dem Nächsten. Mein Vater hat gesagt, solange man noch miteinander spricht, lässt sich alles regeln, lässt sich alles in Ordnung bringen. Aber wenn man nicht mehr miteinander spricht, dann wird es gefährlich. Auch hierzu ein passendes Bibelwort, ein Paragraph Gottes bei Paulus. Da heißt es in 1. Thessalonicher 4, Vers 18, daher sprecht einander zu mit diesen Worten. Ich muss es jetzt mal ganz außer Acht lassen, der Zeit wegen, welche Worte des Zuspruchs hier gemeint sind. Es geht um unsere Entrückung, um unser Hinaufversammeltwerden zu unserem Herrn und Haupt Jesus Christus. Aber mir geht es jetzt nur darum, dass Paulus uns ermutigt, redet einander zu, sprecht einander zu, redet miteinander. Und diesen Paragraphen, den möchte ich uns auch zusprechen, dass wir miteinander reden, uns gegenseitig zusprechen, ermuntern, aufbauen. Und wenn wir dann dieses Miteinander und untereinander reden, wenn wir das mal noch auf das nächste Level bringen, dann ist das Reden mit Gott, dann ist es das Gebet. Auch das ist ein Paragraph Gottes. Freut euch, sagt Paulus in Thessalonich, 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Freut euch alle Zeit und betet unablässig. Ist auch wieder was, was nicht unseren alten Menschen angeht, sondern ist eine Grundhaltung. Betet unablässig. Kommunikation ist also nicht nur untereinander wichtig, sondern gerade und besonders das Reden mit unserem Herrn Jesus. Das Gebet ist so wichtig, es ist unsere Lebensader zu ihm hin. Und hier erschließt sich jetzt auch schon der Bezug zur Liebe. Denn es ist ja eigentlich Gott selbst, der zu uns spricht. Aus lauter Liebe neigt er sich zu uns und teilt sich uns mit in seinem Wort. Und wir erwidern seine Liebe, die wir in seinem Wort erkannt haben, und sprechen dann zu ihm im Gebet. Liebe muss ich mitteilen. Und deswegen ist ja das Gespräch, das Kommunizieren so wichtig. Miteinander, untereinander und mit unserem Herrn und Haupt Jesus Christus und unserem himmlischen Vater. Immer in Verbindung, in Kommunikation bleiben. Und lesen wir diesen Vers, den wir eben kurz gelesen haben, 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Lesen wir den noch ein bisschen weiter, dann kommen wir zum nächsten Paragraphen. Wir gehen von dem Vers 17, betet unablässig, in den Vers 21. Und da heißt es, prüfet alles und behaltet das Vortreffliche. Also legt an alles den göttlichen Maßstab an. Das ist der dritte Paragraph. Prüfen, sich am Wort orientieren. Orientieren am Wort der Wahrheit, am Wort des Lebens, am Wort Gottes. Entstammt ja der Kommunikation, weil Gott hat es uns ja gesagt, sein Wort. Und das ist unser Maßstab. Nichts anderes, nichts Eigenes, nichts Weltliches. Auch die Wissenschaft, die ich sehr hoch einordne. Aber hoch ist nichts vergleichbar mit dem, was wir von hoch jetzt gelernt haben. Er ist immer noch über und über und über die Maßen höher. Ist also viel mehr, was er zu bieten hat. Gottes Wort allein. Vergessen und verwerfen wir alles, was dem nicht entspricht, und behalten dann das Vortreffliche, das Gute, das Vortreffliche, das Nützliche, das Gesunde, das Heilsame, das Schöne, das Köstliche. Und was ist gut, was ist vortrefflich, was ist köstlich? Sagt Paulus dem Timotheus, habe du ein Muster gesunder Worte, steht in 2. Timotheus 1, Vers 14, Muster gesunder Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus sind. Und das Köstliche dir anvertraute, das bewahre durch den Heiligen Geist, der uns innewohnt. Es sind gesunde Worte. Hier haben wir die Verbindung zur Kommunikation, zum Sprechen miteinander. Gesunde Worte. Und was ist das Köstliche? Glaube und Liebe in Christus Jesus. Hier ist wieder die Verbindung zur Liebe. Das ist uns anvertraut und das wohnt uns inne. Und das ist das, was wir in Gottes Wort finden. Am Wort Gottes alles prüfen und das Vortreffliche behalten. Bedeutet, wir erhalten Orientierung in seinem Wort und wollen uns immer wieder orientieren. Wenn es sein muss, dann auch, dass wir uns korrigieren oder korrigieren lassen. Aber nicht irgendwie, nicht einfach nach Gutdünken, nach einer Meinung, sondern Orientierung finden wir nur im Wort Gottes und im Wesen Gottes. Das ist unsere Richtschnur. Und betont wird hier im Vers an Timotheus das Köstliche dir anvertraute. Das ist das Evangelium, verkündet von Paulus. Das ist ein besonderer Maßstab. Daran wollen wir uns orientieren und eben auch, wenn es sein muss, korrigieren. Noch ein Vers zu diesem Paragraphen mit dem Orientieren oder auch zwei Verse. Philipper 1, Vers 10. Prüfet, was wesentlich ist. Und dieses Wort, das steht wieder im Zusammenhang, und jetzt dürft ihr raten, das die Liebe wächst, dass die Liebe überfließt. Ich lese den ganzen Vers, da steht Philipper 1, Vers 10. Dafür bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Feingefühl dazu überfließe, dass ihr prüfet, was wesentlich ist, damit ihr auf den Tag Christi aufrichtig und unanstößig seid. Also, prüfen, was wesentlich ist. Korrigiert euch auf dieses Wesen, auf dieses Wesentliche. Und der andere Vers dazu, 2. Korinther 13, Vers 5, macht mit euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Gesunder Glaube, gesunde Basis, das ist doch notwendig für ein Wachsen in der Liebe. Und deswegen macht immer wieder mit euch selbst die Probe, prüft euch selbst. Und wo es nötig ist, macht Korrektur. Und dieses Orientieren am Wort Gottes, alles Prüfen am Wort der Wahrheit, das geht einher mit Lesen des Wortes, mit Forschen im Wort, sich immer tiefer verwurzeln im Wort. Was muss ein Baum tun, um zu wachsen? Wurzeln treiben und aus dieser Kraft leben, wachsen und Frucht bringen. Und da sind wir wieder bei der Frucht des Geistes und das ist die Liebe in ihren 8 Ausprägungen. Und das ist eben unser Dreiklang, unser erster. Ich will ihn nochmal wiederholen, dass wir uns ihn zu Herzen fassen. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen und deswegen können wir diese Liebe praktizieren, im Innersten einander wohlwollend sein. Und die Liebe, sie lebt durch das Gebet. Die Liebe, die teilt sich mit. Die Liebe kommuniziert, miteinander reden, einander zusprechen, untereinander kommunizieren und reden mit Gott im Gebet. Und das Gebet führt uns in die Orientierung und die Vertiefung in Gottes Wort. Das Reden mit Gott korrigiert uns und das Beschäftigen mit Gottes Wort führt uns immer tiefer in sein Wort und das immer tiefer in sein Wort führen lässt uns Wurzeln treiben hinein ins Wort der Wahrheit. Das ist also das Orientieren am Wort, prüft alles am Wort der Wahrheit, verwurzelt das mehr und mehr und diese Verwurzelung und Orientierung, die führt wiederum in die Liebe. Denn je mehr wir ihn in seinem Wort erkennen, umso mehr wachsen wir in seiner Liebe. Wir sehen, ich hoffe, ihr seht es auch so, ich sehe da einen wunderbaren Dreiklang. Die Liebe liebt und teilt sich mit. Das Kommunizieren gibt Orientierung. Die Orientierung richtet uns wieder auf das Wesentliche und das ist die Liebe. Und das ist eine Endlosschleife, die wir ein Leben lang praktizieren dürfen. Das war unser erster Dreiklang. Machen wir weiter und betrachten den nächsten. Und bedenken wir nochmal, worum es geht. Es geht um, ich hatte mal gesagt, Verhaltensanweisungen, weil ich mir das vor 30 Jahren so aufgeschrieben habe. Aber heute denke ich, das ist nicht ganz der richtige Begriff. Es geht eben nicht um Anweisungen, wie wir uns verhalten sollen, sondern es geht um Ordnungen Gottes, in denen wir wandeln sollen, um die Wege, auf denen wir gehen sollen, auch um die Werke, die er uns bereitet, dass wir darin wandeln. Und deswegen gefällt mir der Begriff Paragraph oder Paragraphen Gottes besser als Verhaltensanweisung. Und ein Werk, das er zuvor uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln, das ist unser nächster Paragraph. Es geht um die Freude, das Freuen im Herrn. Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit, freut euch in dem Herrn alle Wege. Nochmals will ich betonen, freut euch. Lasst eure Lindigkeit allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nah. Das ist doch keine Aufforderung an das irdene Gefäß. So nach dem Motto, nun mach mal halblang, reg dich nicht immer so auf und jetzt freu dich auch mal. Nee. Ja, so machen wir es ja oft. Ja, es ist aber ganz gewiss nicht so gemeint, sondern hier geht es um die Freude alle Zeit und alle Wege. Hier geht es um eine Grundhaltung, um ein Prinzip. Wir sind in die Freude des glückseligen Gottes hineingestellt, mit hineingenommen. In ihm haben wir eine solche Freude, dass diese Freude allezeit gilt, dass diese Freude uns auf allen Wegen begleitet. Und deswegen dürfen wir uns freuen. Römer 14 sagt in Vers 17, das Reich Gottes ist dann nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes, also da, wo er ist, wo er regiert, wo er im Regiment sitzt, da ist Freude. Und damit dürfen wir uns doch zusprechen und uns ermuntern lassen und wenn es sein muss, auch ermahnen. Wo unser Herr die Herrschaft hat, da ist Freude. Gott nahe zu sein, ist mein Glück, das ist meine Freude. Und das gilt doch auch in allem Leid und in aller Not, weil wir auch dahin durchblicken dürfen auf den, und das hatten wir gestern auch schon bei den drei einfachen Fragen, wir dürfen hindurchblicken auf den Vollender und auf die Vollendung. Und in dieser Hoffnung dürfen wir jetzt schon voller Freude sein, denn Freude ist das Wesen Gottes. Er ist glückselig und wir dürfen es auch sein. Und dieser Ausblick, dieser Durchblick, dieses Hindurchsehen bis zur Vollendung, trotz allem Leid, trotz aller Not, trotz aller Schwachheit im irdenen Gefäß, das macht uns dankbar. Dafür können und wollen wir unserem Herrn danken. Und das ist dann auch der nächste Paragraph in diesem Dreiklang, das Danken. Denn die Freude führt ins Danken hinein. Ich will einen Vers lesen, der für Israel vorhergesagt ist, weil es wird so kommen, wie es hier steht. Wer weiß, wie bald. So wird es kommen, undenkbar in der jetzigen Situation. Jesaja 51, Vers 3. Denn Jahwe tröstet Zion, tröstet alle ihre Trümmer. Und er macht ihre Wüste, es sind also Trümmer da, es ist Wüste da, sie müssen getröstet werden. Schlimmer Zustand. Können wir auch übertragen auf unser Leben, wenn wir in einem schlimmen Zustand sind. Und was ist da gesagt? Tröstet Zion, tröstet alle ihre Trümmer. Er macht ihre Wüste gleich Eden und ihre Steppe gleich dem Garten Jahwes. Wonne und Freude werden darin gefunden werden, Danklied und Stimme des Gesangs. Hier wird aufgezeigt, Trost in allem Leid. Denn er führt durchs Kreuz zur Krone. Und das ist Wonne und Freude und Danks- und Lobgesang. Ja, da schwingt es wieder. Wenn Gott unser Herz erreicht, dass wir uns freuen, dann schwingt unser Herz zurück und bringt Dank zurück. Selbst dann, Manu hat es gestern gesagt, vom Lamm Gottes, selbst dann, wenn uns Unrecht getan wird, wenn das Haus weggenommen wird, wenn das ganze Elend dieser geknechteten Welt auf uns einschlägt. Paulus bringt dieses Bekenntnis wie kein zweiter auf den Punkt, Römer 7, Vers 25. Ich elender Mensch, was wird mich aus dem Körper dieses Todes bergen? Und gibt selbst die Antwort Gnade und sagt dann, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Freude über die Gnade, die Freude über die persönliche Rettung, die Freude über die allumfassende Liebe und Rettung durch unseren Rettergott, wir dürfen ja bis in die Vollendung hineinblicken, das führt hinein ins Danken trotz elendem Menschsein. Und beachten wir wieder, in welchen Kontext ist dieses Wort hineingestellt? Nur zwei Verse vorher, also in Römer 7, Vers 22, da heißt es, ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz, an den Ordnungen Gottes nach dem inneren Menschen. Schon wieder. Es geht nicht um die äußerliche Freude, nicht um äußerlichen Dank, nicht um gesetzliches Handeln, nicht um den alten Menschen, dass der sich doch bitte jetzt mal mehr anstrengen muss und sollte da auch bitte dankbar sein und sich ein bisschen mehr freuen. Nee. Wohlgefallen an den Paragraphen Gottes am inneren Menschen. Und dann, wenn der innere Mensch Gestalt gewinnt, wenn der ins Leben hineingezeugte neue Geist die Seele erkauft, die Seele führt, die Seele unter die Zucht des Geistes nimmt, dann verändert sich natürlich auch der alte Mensch. Dann verändert sich natürlich auch unser äußeres Verhalten. Das ist ja ganz klar, das soll ja auch so sein. Aber die Ursache liegt am inwendigen neuen Menschen, weil dieser zu Gott hinschwingt, weil dieser das Wesen Gottes in sich trägt. Und das hatten wir eben auch schon in dem ersten Dreiklang. Wer in der Verbindung mit seinem himmlischen Vater steht, wer mit ihm kommuniziert, wer zu ihm betet, der dankt. Wir hatten das in dem Vers, ich habe es zwar nicht betont, aber ich lese ihn jetzt in 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, danket in allem, denn das ist der Wille, ist die Ordnung, ist der Paragraph Gottes in Christus Jesus für euch. Und 1. Korinther 15, 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Von der Freude, die zum Dank führt. Jetzt fehlt noch ein Aspekt in diesem Dreiklang. Freude, Dank und ich habe als drittes den Frieden dazu genommen. Da haben wir unseren Dreiklang. Freuen, danken und Frieden haben. Römer 5, Vers 1. Gerechtfertigt aus Glauben dürfen wir mit Gott Frieden haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir dürfen Frieden haben. Wir dürfen im Einklang, im Frieden, in Harmonie mit Gott sein durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir kennen das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glaube alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Und wir wissen auch, wie dieses Lied zustande gekommen ist. Geschwister, wir behandeln die Paragraphen Gottes bei Paulus, die Ordnungen Gottes, in denen wir wandeln dürfen. Und da hinein spricht Paulus zu den Galatern, Galater 6, Vers 16, und alle, die nach dieser Richtschnur die Grundregeln, also Paragraphen, befolgen wollen, auf sie komme Frieden und Erbarmung auch auf das Israel Gottes. Das Festhalten an der Richtschnur Gottes geht auch wieder nicht ums Verstehen, ob wir das verstehen oder nicht. Das Befolgen, das Gehorsam, das Drunterstellen unter diese Grundregeln, unter die Richtschnur Gottes, gilt dem inwendigen Menschen und es führt zum Frieden. Frieden im Herzen mit dem Gott des Friedens. Völlige Ruhe, völliger Frieden. Und das inmitten einer aufgewühlten, verkehrten, verdrehten Generation und Welt. Wir dürfen Frieden haben. Machen wir uns das manchmal bewusst, in welcher Stellung wir sind, in welcher Position wir uns befinden? Selbstverständlich schlägt bei uns auch der Alltag zu. Selbstverständlich haben wir auch Nöte. Selbstverständlich ist unser alter Mensch eine Last und das Biest kann sogar schwimmen. Und dennoch nimmt uns der Gott des Friedens hinein in seinen Frieden. Er ruht in sich selbst und wir dürfen teilhaben an dieser Ruhe, an diesem Frieden. Wir dürfen jetzt schon in uns tragen den Vollendungszustand mit aller Schöpfung. Kolosser 1, Vers 16 und die weiteren Verse. Denn in ihm ist das All erschaffen, das in Himmeln, auf der Erde, das Sichtbare, Unsichtbare, Fürstlichkeiten, Obrigkeiten. Das All ist durch ihn und zu ihm hin erschaffen. Er ist vor allem und das All besteht zusammen in ihm. Er ist das Haupt des Leibes, der herausgerufenen Gemeinde, deren Anfang er ist als Erstgeborener aus den Toten, sodass er in allem der Erste werde, da die gesamte Vervollständigung Wohlgefallen daran hat, in ihm zu wohnen und durch ihn das All mit sich auszusöhnen, indem er durch das Blut seines Kreuzes Frieden macht. Durch ihn, sei es auf der Erde oder in den Himmeln. Er macht Frieden durch das Blut seines Kreuzes und fängt bei uns an den Gliedern seines Leibes. Und das nicht erst, wenn wir zu ihm hinauf versammelt werden, sondern schon jetzt in aller Niedrigkeit. Was ist das für ein wunderbarer Dreiklang? Hineingenommen in die Freude Gottes. Wir dürfen danken und wir dürfen Frieden haben. Allein die drei Begriffe verwendet Paulus in seinen Briefen mehr als 150 Mal. Wir können also sehen, was da für eine Bedeutung hinter ist. Aber die Bedeutung, die ist nicht derart, dass wir das bewirken sollen, sondern er wirkt es in uns, weil es sein Wesen ist. Und für uns gilt nun, eben dieses mit Furcht und Zittern auszuwirken. Wir lesen das in Philipper 2, ich glaube, es war Vers 12. Da heißt es: Daher, meine Geliebten, so wie ihr alle Zeit gehorcht habt, nicht, also wieder gehorcht, auf die Paragraphen gehört, nicht nur, als ich bei euch anwesend war, sondern umso mehr während meiner Abwesenheit, mit Furcht und Zittern wirket eure Rettung aus. Denn Gott ist es, der das beides in euch bewirkt, das Wollen und auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Deswegen tut alles ohne Murren und Schlussfolgern, damit ihr untadelig und ohne Arglist werdet, makellose Kinder Gottes, inmitten, wir hatten es schon gesagt, einer verkehrten und verdrehten Generation, unter der ihr, wer denn auch sonst, wie Lichter in der Welt scheint und auf das Wort des Lebens Acht hat. In dem Satz steckt so viel drin. So viel in Bezug auf unsere Paragraphen Gottes bei Paulus. Wie ihr alle Zeit gehorcht habt, euch unter das Wort der Wahrheit gestellt habt, also die Paragraphen befolgt habt am inwendigen Menschen, nicht nur unsere 3x3, sondern alle anderen 300. So wirket nun aus eure Rettung. Lasst das, was euch geschenkt ist, zur Auswirkung kommen. Dass wir Gerettete sind, das darf sich nun auf unser Leben, auf unser Verhalten, auf unseren Wandel auswirken. Unser neuer, inwendiger Mensch soll wirksam werden. Christus in uns ist ja der, der alles in uns wirkt. Und der Friede, von dem wir gerade gesprochen haben, der wirkt sich derart aus, dass wir ohne Murren auskommen. Es gibt für uns nichts mehr zu murren, weil er alles zu unserem Besten zusammenwirkt. Da ist kein argwöhnisches Schlussfolgern mehr. Und wenn wir uns das zu Herzen fassen, kein Murren, kein Schlussfolgern, wie sehr wird sich das auf unseren Herzensfrieden auswirken? Ringsherum ist die Welt, ist die Zeit, in der wir leben, verkehrt und verdreht. Aber wir, die Glieder am Leib des Christus, wir sind es eben nicht. Warum? Weil wir auf das untrügliche und feste und gewisse Wort des Lebens Acht haben. Und damit verändert sich von innen heraus unser Wandel. Wandel, das ist das nächste Stichwort. Und damit starten wir in den dritten und letzten Dreiklang für heute. Dieser dritte Dreiklang ist, ich nenne die drei Begriffe oder Paragraphen, Wandel, Heiligung, Wachstum. Wir starten mit dem Wandel. Und womit haben wir heute angefangen? Epheser 5, Vers 1. Als geliebte Kinder werdet nun Nachahmer Gottes und wandelt in Liebe. So wie auch der Christus euch liebt und sich selbst für uns als Darbringung und Opfer für Gott dahingegeben hat, zu einem Duft des Wohlgeruchs. Und was haben wir bei allen Paragraphen bisher gesagt? Es sind Ordnungen Gottes, Wege Gottes, die Werke Gottes, die er zuvor bereitet, dass wir darin wandeln. Es ist das Wesen Gottes, was in uns wirksam werden soll und aus uns heraus im Wandel sichtbar werden darf. Wir sind hier auf einer Bibelfreizeit, da ist für diese eine Woche alles schick und schön. Wir sind die feinsten Menschen, es ist alles wunderbar. Aber nach nur einem Tag Alltag, wenn wir wieder zu Hause sind, dann kommt die Anfechtung. Dann spüren wir wieder unsere Nöte und Gebrechen. Und dann wünsche ich uns, und das wünsche ich vor allen Dingen mir, dass ich mich daran erinnere, in welche wunderbare Ordnung uns Gott hineingestellt hat. Und ich bete und ringe darum, dass ich unserem Herrn und Haupt danach eifere, wie er in Psalm 119 darum gerungen hat, in den Ordnungen des Vaters zu bleiben. Das sagt ja der Vers, den wir gerade gelesen haben. Werdet meine Nachahmer, wandelt in meinem Wesen, wandelt in Liebe. Und wie werden wir Nachahmer Gottes? Indem wir uns Christus als Vorbild nehmen, denn er ist das Abbild des Vaters, indem wir das Wort der Wahrheit in uns aufnehmen. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Denn ihr seid, so sagt Paulus den Thessalonichern, unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort aufgenommen habt, in vieler Drangsal, mit Freude des Heiligen Geistes. Indem wir im Wort des Lebens verwurzelt sind und dann wie ein Baum mit starken Wurzeln eben diese Frucht bringen, die Liebe, dass wir als seine Nachahmer in Liebe wandeln, denken wir nur wieder an unseren ersten Dreiklang aus Liebe und Kommunikation und Orientierung im Wort. Liebe in allen ihren Ausprägungen mit Geduld und Friede und Freude und Milde und Gutheit und Treue und Sanftmut und Selbstsucht. Und ganz besonders für unseren Wandel ist 2. Korinther 5, Vers 7. Wieder ein einfacher Vers, da heißt es, denn wir wandeln hier durch Glauben und nicht durch Wahrnehmung, nicht durch Schauen. Wir sprachen im zweiten Dreiklang von der Freude, vom Danken, vom Frieden haben. Und doch kennen wir eben alle Situationen, wo wir keinen Frieden haben, wo wir uns nicht freuen, wo uns nicht zum Danken zumute ist. Die zwei Tage nach der Freizeit. Ja, Gott lässt es zu oder er führt uns sogar und viele Menschen, auch viele Gläubige, in ganz, ganz schwere Situationen. So schwer, dass uns schier der Verstand stehen bleibt. Und dann spricht uns hier der Geist Gottes durch Paulus zu. Unser Wandel geschieht durch Glauben, nicht durch Wahrnehmung, nicht durch das, was wir sehen, nicht durch Schauen, nicht durch das Erleben, nicht durch das, was vor Augen ist. Wir erinnern uns vielleicht an gestern, das Wort hat auch der Prophet gesagt, ja, hört nicht auf eure eigene Stimme, sondern lasst uns nicht schauen auf das, was wir sehen, sondern glauben auf das, was dahinter ist. Das, was weiterblickt, was durchblickt, ein Überzeugtsein von dem, was man eben nicht sieht durch den Glauben. Im Glauben an unseren großen Gott, der allmächtig ist, so mächtig, wie wir es gestern gesagt haben. Über und über und nochmals darüber und nochmals darüber hinaus. Im Glauben an sein Wort der Wahrheit, an sein Wort des Lebens. Ihn in seinem Wort betrachten und somit ihn nachahmen und darin wandeln. Jetzt schon im Glauben hindurchblicken bis zur Vollendung und ihm in allem völlig glauben und völlig vertrauen. Das ist unser Wandel. Und wenn unserem alten Menschen die Kraft fehlt, ob der Schwere der Situation und ob der Größe der Not, dann darf unser innerer Mensch dennoch Tag für Tag erneuert werden. Und das geschieht selbst dann, wenn wir es nicht merken, nicht wahrnehmen, nicht sehen. Und deswegen, weil dieser Wandel im Glauben geschieht, weil dieser Wandel ein Nachahmen und Auswirken des Vaterwesens ist, deswegen ist es ein geheiligter Wandel. Der Vater ist heilig. Darum sollen auch wir heilig sein und sind es. Die Glieder am Leibe des Christus sind Auserwählte, Heilige und Geliebte, und zwar alle, ausnahmslos. Wir sind heilig, weil er heilig ist. Das ist unser nächster Paragraph, die Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und spätestens jetzt, bei diesem Stichwort, heilig, Heiligung, heilig sein, da wird klar, was wir schon die ganze Zeit betont haben. Der neu gezeugte Mensch ist angesprochen, nicht das irdene Gefäß. Wir sind heilig. Der Grund dazu ist das Opfer Jesu Christi. Wir sind geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Das Opfer ist erbracht, das ist geschehen. Warum fällt uns dann das mit der Heiligung so schwer? Weil wir unsere Heiligung mit dem in Verbindung bringen, was wir eben sehen, was wir wahrnehmen. Und da sehen wir ein irdenes Gefäß und denken, was? dieser fehlerbehaftete Mensch soll heilig sein? Geht doch gar nicht. Aber was bedeutet Heiligung? Wir verwechseln heilig sein mit sittlich, moralisch perfekt sein. Das sehen wir eben keinen, der perfekt ist. Weil wir alle im Fleisch, im Leib der Niedrigkeit, in Schwachheit sind, aber den Schatz, den haben wir im irdenen Gefäß und der ist heilig. Und er nimmt somit das irdene Gefäß mit in diese Heiligkeit. Heiligung ist Absonderung von der Welt und von Fleisch und von Sünde für Gott und seinen Dienst. Deswegen ist ja Gott heilig, weil er völlig abgesondert ist von Welt und Fleisch und Sünde. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Was für eine Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Gar keine. Völlig abgesondert. Keiner kann ihm nahen, außer im Sohn. Im Sohn, in der Reinheit des Blutes, haben wir Zugang zum Vater. Und so wie er heilig ist, sollen auch wir uns absondern vom Fleischlichen. Völliges Absagen der Sünde. Hier macht sich das, was im Inneren geschieht, also auch nach außen hin bemerkbar. Es muss ja auch sich nach außen hin bemerkbar machen. Die heiligen Geräte im Tempel, was machte sie so heilig? Es waren ganz normale Geräte. Aber zwei Dinge macht aus den ganz normalen Geräten heilige Geräte. Erstens, sie werden gereinigt. Und zweitens, sie werden abgesondert für einen bestimmten Dienst, für bestimmte Handlungen. Und dann werden sie nach jedem Einsatz wieder gereinigt. Also ein heiliges Gefäß ist deshalb heilig, weil es gereinigt ist und nur für einen bestimmten Zweck abgesondert und verwendet ist. Es ist nicht deswegen heilig, weil es nie schmutzig wird. Und spätestens jetzt müssen wir auch alles, was wir bisher gesagt haben zu den Paragraphen Gottes, nochmal oder auf eine höhere Ebene erheben. Wir leben in dieser Welt, im Hier und Jetzt und haben einen Leib der Niedrigkeit. Unser Leben hier, unser Wandel, unsere Heiligung, unser Nachahmen Gottes und Christi ist geprägt von diesem Manko. Noch sind wir im Fleisch. Noch haben wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Noch können und werden wir schmutzig. Aber dieser Zustand im Fleisch sein, der wird sich doch bald ändern. Wie bald wird das geschehen, dass unser Herr und Haupt Jesus Christus uns entgegenkommt in die Luft, dass wir zu ihm hinaufversammelt werden, dass unser vergänglicher Leib überkleidet wird mit Unvergänglichen, dass wir dann vor dem Bema Christi zurechtgebracht werden und dass wir dann völlig zurechtgebracht sind nach Geist, Seele und Leib und der Sohn uns als seinen makellosen Leib dann dem Vater vorstellt, dass wir dargestellt, dargebracht werden vor dem Bema Gottes und dann sind wir völlig zubereitet und geeignet, um unsere Zukunftsaufgaben durchzuführen. Und das ist nicht weniger als die Zurechtbringung und Versöhnung des ganzen Alls. Und ja, was ist denn dann? Gilt dann Gottes Wort auch noch? Ja, selbstverständlich. Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird nicht vergehen. Sein Wort wird ausrichten, wozu es gesandt ist, und das ist die Rettung aller. Dann werden wir also Christus bei uns haben und er uns bei sich. Ihn dann nachahmen bedeutet, wir sehen ihn, wir erleben ihn leibhaftig und verhalten uns so, wie er sich verhält, wie das Haupt es will, denn wir sind sein Leib, sind seine Ausführungsorgane und Heiligung bedeutet auch da abgesondert für ihn, nur für ihn und das muss dann immer noch so sein, denn wo schickt uns der Vater hin? Der Vater sendet den Sohn und seinen Leib dann dorthin, wo Sünder sind, wo Verlorene sind, wo die sind, die ihn zu Lebzeiten nicht angenommen haben. Dort müssen die vielen zurechtgebracht werden, versöhnt werden. Dort muss Evangelium verkündigt und vorgelebt werden. Das ist keine angenehme Gesellschaft und das ist auch kein Sonntagsplausch auf einem rosa Plüschsofa, sondern da sind Zöllner und Sünder und Feinde des Kreuzes und Mächte der Finsternis. Wenn wir also schon im Hier und Jetzt uns vor aller Besudelung des Fleisches absondern sollen, heilig sein sollen, wie viel mehr dann dort? Standhaft bleiben, Zeugen bleiben, heilig bleiben gegenüber diesen Finsternismächten. Alle Anweisungen, Ordnungen, Paragraphen Gottes bei Paulus, sie gelten hier im Leib der Niedrigkeit und sie gelten dort bei der Versöhnung und Zurechtbringung des ganzen Alls. Und das zieht sich hin über Äonen. Und das dürfen wir auch wissen. Wenn unser irdisches Leben geprägt ist, und das gibt es, von Not, von Leid, von Schmerz, von Ungerechtigkeit, von Unglück, von Schwere, von Einsamkeit, dann erstattet unser großer Gott und Vater dies vielfach. Aber es ist nicht nur Erstattung, sondern die Schwere der Schule in diesem Leben wird gebraucht, um mit dem hier Gelernten dort alles zurechtzubringen. Dass jede Art von Not und Leid durch den Leib des Christus tatsächlich hier erfahren und durchlebt werden muss, damit derselbe Leib des Christus bei der Versöhnung des ganzen Alls allen zusprechen kann, so wie diesem Leib hier selbst zugesprochen wurde. Und deshalb schickt uns unser Herr hier schon in die Lebensschule und lässt uns jetzt schon seine Paragraphen lernen. Und dort schaffen wir unsere Zukunftsaufgaben, indem wir auch dort in den Ordnungen Gottes und den Paragraphen Gottes wandeln. Wenn wir auch dort die Wege gehen und in den Werken wandeln, die Gott vorgegeben hat, die der Vater vorbereitet hat. Der große Unterschied von dann zu jetzt ist, wir haben dann die völlige Erlösung erfahren, die Freilösung von unserem Fleisch, von unserem Leib der Niedrigkeit. Und wenn wir bei der Betrachtung der Paragraphen Gottes ans Hier und Jetzt denken, dann ist das gut und auch richtig, aber es ist nicht ausreichend. Es geht bei alledem auch ums Dort, nicht nur ums Hier und Jetzt. Und deswegen, dann komme ich zum letzten Punkt, zum letzten Paragraph für heute. Deswegen braucht es nicht nur diesen geheiligten Wandel schon im Hier und Jetzt, sondern es braucht eben das Wachstum. Darum geht es. Das ist jetzt an der Zeit für die Glieder am Leib des Christus. Wir haben keinen Missionsbefehl, den hat das erneuerte Israel. Wir sollen aber wachsen und alles zum Wachsen bringen, dass wir in Liebe alles zum Wachsen bringen zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. So hast du es gelesen im zweiten Anlauf. Dass wir reifen, dass wir heranreifen zum vollen Wuchs, dass wir uns nicht hin und her wehen lassen von jedem Wind der Lehre, sondern feststehen, dass wir auch den Stürmen und Angriffen der Finsternis etwas entgegenzusetzen haben, nämlich fest verwurzelt wie ein Baum mit starken Wurzeln. Und wo sollen wir hinein verwurzelt sein? Wir haben es bereits gesagt, hineingraben, hineintauchen, hineindenken, hineinwurzeln in das Wort der Wahrheit und in das Wesen des Vaters. Immer mehr, immer tiefer, immer fester. Du aber, sagt Paulus dem Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber, und das will ich uns auch zurufen und gerade euch jungen Leuten wieder, bleibe in dem, was du gelernt hast, womit du betraut wurdest, da du weißt, von wem du es lerntest. Das ist paulinisches Evangelium. Und er sagt in 1. Timotheus 4, Vers 6, und sei ein trefflicher Diener Christi Jesu, der sich mit den Worten des Glaubens und der köstlichen Lehre ernährt, denen du vollends gefolgt bist. Ernährend mit was? Mit den Worten des Glaubens und der köstlichen Lehre, denen er gefolgt ist. Wer Wachstum will, der muss sich nähren. Zum gesunden Wachstum braucht es gesunde Ernährung. Und das ist ja zutiefst paulinisches Evangelium. Epheser 4, Vers 13, eben gelesen, oder Vers 14. Zur Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum gereiften Mann, zum Maß des Vollwuchs der Vervollständigung des Christus. Dahin sollen wir wachsen, zum vollen Wuchs, zur Vervollständigung des Christus. Und dazu nähren wir uns an nichts anderem, als einzig mit dem Wort des Vaters, mit dem Wort des Glaubens und der köstlichen Lehre, denen Timotheus gefolgt ist und der wir auch folgen. Und darum geht es, dass der Christus in jedem Einzelnen von uns wächst und dass jeder Einzelne zu ihm hinwächst, dass wir insgesamt als Glieder seines Leibes zu ihm hinwachsen. Und zu diesem Wachstum gilt dann eben, dass wir in seinen Ordnungen, in seinen Paragraphen wandeln und uns aufhalten. Hätte fast gesagt, ist wie bei der Entrückung. Wir lesen in 1. Korinther 15, Vers 22, so wie in Adam kennen wir, in Adam alle sterben, werden auch in Christus alle lebendig gemacht, aber jeder in seiner besonderen eigenen Abteilung, der Erstling Christus, darauf die Christusangehörigen bei seiner Anwesenheit, danach die übrigen bei der Vollendung. Die Abteilung Leibesglieder ist vor allen anderen dran. Da hat uns Gott in eine besondere Abteilung gestellt, in der stehen jetzt wir und in der stehen die anderen. Hat uns in eine besondere Abteilung gestellt, einer besonderen Abteilung zugeordnet. Und genauso hat Gott uns auch in Bezug auf unseren Wandel in eine besondere Abteilung gestellt, einer besonderen Abteilung zugeordnet. Wir stehen in der Abteilung, die sich freuen können und freuen dürfen. Gott hat uns nicht in die Abteilung derer gestellt, die keine Freude haben. Wir stehen in der Abteilung derer, die dankbar sind, nicht in der großen Schar der Undankbaren. Gott hat uns in die Abteilung derer gestellt, die Frieden haben dürfen, nicht in die Abteilung derer, die ohne Frieden und ohne Hoffnung sind. Und weil wir vom Stande her zu diesen besonderen Abteilungen gehören, schreibt Paulus, oder besser gesagt, schreibt der Geist durch Paulus, ihr gehört in die Abteilung, also stellt euch auch dahin. Und weil wir vom Stand her dazugehören, dürfen wir auch dort hinzutreten und haben Zugang zur Freude Gottes und haben Zugang zum Danken und haben Zugang zum Frieden mit Gott. Wir sollen den Stand, den wir haben, nun auch verwirklichen und in die Tat umsetzen. Unser Geist ist neu gezeugt. Und jetzt gilt es, dass dieser unsere Seele erkauft, dass dieser neue Geist die Herrschaft über unsere Seele antritt, dass die Seele unter die Zucht des neuen Geistes gestellt wird. Und das erfolgt wachstümlich. Wachsen, du hast heute Morgen schon gesagt, Albrecht, braucht Zeit. Ihr habt allen Obst, vermutlich alle oder die meisten, Obstbaum zu Hause. Das, was schnell an diesem Obstbaum wächst, das sind so Wasserreißer und keine Fruchttriebe. Die nehmen nur die Kraft aus dem Stamm. Die schießen in die Höhe, wachsen schnell und müssen abgeschnitten werden. Das Fruchtholz, die Äste, die einmal Frucht bringen, die wachsen langsamer. Und die wachsen knorrig, aber die bringen Frucht. Lassen wir also nicht davon trüben, wenn es knorrig ist, wenn wir nur langsam wachsen. Ich fasse zusammen und komme zum Schluss. Das paulinische Evangelium hält eine Fülle von Paragraphen bereit. Eine Fülle von Gottes Ordnungen, in denen wir wandeln dürfen und sollen und können, weil diese Ordnungen das Wesen Gottes ausmachen. Sein Wesen ist seit der Neuzeugung unser Wesen und dieses soll eben zur Ausgestaltung kommen. Von den über 300 Paragraphen und Ordnungen haben wir uns nur 9 herausgepickt. 3 Dreiklänge. Der erste Dreiklang war die Liebe. Sie liebt und teilt sich mit und kommuniziert. Das Kommunizieren gibt Orientierung. Die Orientierung richtet uns wieder aus auf das Wesentliche und das ist die Liebe. Das ist eine Endlosschleife, die wir, wie gesagt, ein Leben lang praktizieren dürfen. Der zweite Dreiklang, wir haben ihn zusammengefasst in Freude und Dank und Frieden. Das ist keine Aufforderung an unser Fleisch, an unser irdenes Gefäß. Das ist kein neues Gesetz, sondern das ist das Ergebnis unseres Saitenspiels. Wenn Gott die Saiten unseres Herzens anspielt, dann schwingt eben Freude und Dank und Frieden zurück. Wenn der Meister die Harfe unseres Herzens spielt, erklingt dieser Dreiklang. Wenn wir selbst die Musik erzeugen wollen, da kommt nichts bei rum. Das wäre Fassade und das wäre ein blechernes Getön. Nein, nur wenn der Meister spielt, schwingt unser Herz zu ihm zurück. Und das hat eben Auswirkungen, auch nach außen. Das ist doch unser dritter Dreiklang. Wandel und Heiligung und Wachstum. So, wie Jesus in seinen Erdentagen darum gerungen und gebeten hat, die Ordnungen des Vaters zu halten, so wollen auch wir darum ringen, nicht gesetzlich, sondern aus einem erneuerten Herz, aus einem erneuerten Geist heraus, der die Seele führt, dein Wohlgefallen zu tun, sagt der Psalmist, Psalm 40, Vers 8, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz, deine Ordnungen, deine Paragraphen ist im Inneren meines Herzens. Und mit diesem Gesetz sind ja eben Ordnungen, Paragraphen Gottes gemeint, sodass wir, wie es Paulus den Römern sagt, in Neuheit des Lebens wandeln. Und in Kolosser 1, den Vers will ich auch noch lesen und dann sind wir bald am Ende, noch ein bisschen. Kolosser 1, Vers 9. Ich kann die Uhr nicht kennen, das reflektiert hinten. Ja. Und ich habe die Brille nicht auf, die Uhr kann ich auch nicht erkennen. Kolosser 1, Vers 9 und 10. Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und allem geistlichen Verständnis erfüllt werdet, um des Herrn würdig zu wandeln und ihm in jeder Weise zu gefallen als solche, die in allen guten Werken Frucht bringen, in der Erkenntnis Gottes wachsen und mit aller Kraft nach der Gewalt seiner Herrlichkeit gekräftigt werden, zu aller Ausdauer und Geduld mit Freuden. Dazu sind wir Auserwählte, Heilige und Geliebte und als Heilige abgesondert für ihn. Das gilt schon hier als herausgerufen und das gilt auch für unsere Zukunftsaufgabe bei der Versöhnung und Zurechtbringung des ganzen Alls. Und alles zusammengefasst in dem einen Vers aus Epheser 4, Vers 15 und um der Schönheit des Wortes Willens lese ich ab Vers 12 und dann schließen wir auch. Derselbe gibt die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Evangelisten oder als Hirten und Lehrer zur Anpassung der Heiligen an das Werk des Dienstes, zur Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum gereiften Mann, zum Maß des Vollwuchses, der Vervollständigung des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, von jedem Wind der Lehre wie von brandenden Wogen hin und her geworfen und umhergetragen durch die Unberechenbarkeit der Menschen, durch die List, die darauf ausgeht, den Irrtum planmäßig zu verbreiten. Und jetzt der schöne Vers 15. Wenn wir aber wahr sind, sind wir. Sollten wir in Liebe alles zum Wachsen bringen, hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Und dazu möge auch diese Abendstunde dienen. Amen. Dann wollen wir noch beten. Geliebter Herr, wir danken dir. Wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir danken dir, dass du uns nicht einfach in diese Welt hineingesetzt hast und wir zusehen müssen, wie wir zurechtkommen, sondern du hast uns erkauft mit deinem Blut, dass wir dir gehören. Du hast uns hineingezeugt in dein Leben, das Wesen des Vaters, dass wir neues Leben haben dürfen. Und so wollen wir und dürfen wir und können wir in Neuzeugung dieses Lebens wandeln. Und das wollen wir auch tun. Dass wir für dich wandeln, in deinem Sinne wandeln, dass wir in deinem Sinne handeln, dass wir uns in den Werken aufhalten, die du zuvor bereitet hast. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du unser Herr und Haupt bist und uns bei all dem eben nicht alleine lässt, sondern uns durchführst und durchbringst und leitest bis zum Ziel. Das glauben wir ganz gewiss und da befehlen wir uns dir auch an, mit all unseren Nöten, die wir ja haben, Wir haben Schwachheiten und wir haben auch die besondere Not, dass wir gerne festhalten an dem eigenen Ich, weil es uns so gut gefällt. Und das lehre du uns, dass wir das sein lassen. Aber wir haben auch andere Nöte, weil du uns Schmerzen ertragen lässt, weil du uns in Einsamkeit stellst, weil du uns auf irgendeine Weise Not erdulden und ertragen lässt. Aber auch da wollen wir dir danken, Herr Jesus, und wir glauben nicht nur, dass du diese Not wandeln wirst, dass du wieder erstatten wirst, sondern wir danken dir auch, dass du das, was wir in dieser Not durchmachen müssen, dass wir darin anderen Hilfe sein dürfen bei der Versöhnung des ganzen Alls. Du bringst das ganze All zurecht und du machst es zusammen mit uns. Wir danken dir dafür. Das ist unfassbar groß, aber das hast du in deinem Wort so gesagt und deswegen glauben wir dir und deswegen kommst du ja auch an dein Ziel, weil wir dir in allem glauben können, denn du bist der Verlässliche, du bist der Urheber und Vollender. Und so danken wir dir, dass du auch mit uns an dein Ziel kommst, mit jedem Einzelnen von uns und befehlen dir jeden Einzelnen an in seiner persönlichen Situation. Du führst alles wohl, das glauben wir gewiss. Und dein Israel wollen wir dir auch nennen, weil du es liebst und wir es lieben und weil es in dieser Welt gehasst wird. Aber wir danken dir, dass du auch mit deinem Israel und Jerusalem zurechtkommst. Wir befehlen dir die an, die in großer Not sind, die Geiseln, die immer noch gefangen gehalten werden, die Familien, die davon geplagt sind, die Soldaten, die Traumatisches erleben. Und welche Not auch immer dort ist und auch noch kommen wird, das wissen wir ja. Du gedenkst deine Erbarmung und führst auch da alles wohl, weil du es verheißen hast, kommst du zum Ziel. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Amen.